Ja, das Gebet beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit. Wir sprachen über den Sinn der Stille, wenn es darum geht, Gott im Alltag wahrzunehmen. Wir haben über das Reden und das Hören nachgedacht. Nicht? Online kann man das alles nachhören auf der Website, wenn man nochmal möchte. Heute soll es um eine andere Frage gehen. Was ist eigentlich, wenn Gott Gebet nicht erhört? Wir wünschen uns ja, dass es so richtig schön läuft beim Gebet. Nicht so wie neulich im Schwimmbad, in der Umkleide, kommt so ein Typ aus der Dusche, Handtuch umgebunden, will sich anziehen, da klingelt plötzlich das Handy. Der Typ geht ran, stellt so auf Lautsprecher, weil er nicht genügend Hände hat und Sie kennen das ja, man will gar nicht zuhören, man tut es dann aber doch. Und da ist eine Frau am Telefon, sagt, Schatz, mich hat heute in der Stadt so ein Kleid angelacht. Ja, und er fragte, ja, was hat's denn gekostet? Ja, 1200 Euro. Naja, wenn es dir gefallen hat, ist doch in Ordnung. Ja, und dann sagt sie, ja, weißt du, war noch was. Ich bin dann weitergegangen, bin dann bei Mercedes vorbeigekommen. Da war so ein wirklich hübsches Cabrio, so rot, nicht? Ja, war schon schön, nicht? Und ach, ich bin schwach geworden. Was hat das gekostet? Ja, 82. Bist mir nicht böse, oder? Und dann, nö, so ein Cabrio gehört ja in jeden guten Haushalt, sagte der. Die Frau scheint immer noch nicht so ganz fertig zu sein und beginnt dann über so ein Haus am See zu schwadronieren, nicht? Die Bekannten im Golfclub haben es verkauft und hast du nicht gesehen und so weiter. Ja, ehrfürchtiges Schweigen in der Umkleidekabine, sagt der Typ plötzlich, weiß eigentlich jemand, wem das hören, nie gehört. So müsste doch Gebet sein, oder? Nicht? Das wäre doch schön, nicht? Dann würde ich auch glauben, nicht? So ein Gebet wie so ein Shopping-Trip mit Richard Gere in Pretty Woman, das wäre so nach unserem Geschmack. Ja, ist aber leider nicht so, nicht? Im Gegenteil, nicht? Wer betet, macht auch die Erfahrung, dass sich eigene Wünsche keineswegs immer erfüllen. Und dann kommt schnell die Frage, ja, was bringt's? Hilft das Gebet? Mag ja sein, nicht Not lehrt beten, heißt es immer, aber was passiert eigentlich mit der Not, wenn sie betet? Ist sie dann weg? Ja, dann kommt ja auch die Frage des Zeitpunktes dazu, wann stelle ich diese Frage, ob das Gebet geholfen hat? Wann ziehe ich Resümee? Noch einmal beten? 10-mal? Ich stelle mir so vor, wie Abraham und Sarah über den Nutzen des Gebets gesprochen haben, nachdem sie Jahr um Jahr Gott wegen ihres sehnlichen Nachwuchswunsches in den Ohren gelegen haben. Gott, du siehst, wir haben keine Kinder, keinen, der uns im Alter versorgt, keiner, der unsere Familie in die nächste Generation bringen wird und unser Lebenswerk weiterführt. Wie denkt man da nach einem Jahr erfolglosen Betens? Nach 2? Nach 10? Nach 50 Jahren. Im Nachhinein werden sie gemerkt haben, dass Gott hier einen Weg mit ihnen gegangen ist, dass es um Geduld gegangen ist, ja noch tiefer um eine Beziehungsklärung. Gott fragt, vertraust du mir, dass ich mein Versprechen halte und für deine Zukunft sorge? Kannst du das aushalten, dass meine Zeit noch nicht gekommen ist, nicht wie Jesus das ja mal auf so einer Hochzeit formuliert hat gegenüber seiner Mutter, als sie den Sohnemann so ein bisschen pushy dazu drängen wollte, Getränkeengpässe auszugleichen, nicht Hochzeit zu Kana und so. Gott erhört unser Gebet mit Sicherheit nicht immer sofort. Das werden viele von uns erlebt haben. Gelegentlich werden die Gründe im Nachhinein ersichtlich. Aber es gibt eben auch die Fälle, da scheint sein Nein nicht nur definitiv, sondern es bleibt zugleich auch unverständlich. Ich kenne einen Krankenhausseelsorger, der hat mir mal Folgendes erzählt. Besucht ein kleiner Junge, besucht er im Krankenhaus, der hat so eine Virusgrippe. Keine große Sache eigentlich, aber es wurde immer schlimmer. Der Junge kam auf die Intensivstation, der Seelsorger betete mit den Eltern für eine rasche Genesung. Sie treffen sich mehrfach an seinem Bett. Teilweise ist er gar nicht ansprechbar. Und als der Seelsorger dann Tage später wieder zum Gebet auf die Station kommt, laufen die Eltern des Jungen ihm bereits entgegen. Sehen Sie nur, rufen sie, Ihr Gebet hat auch nichts genützt. Unser Kind ist tot. Es fällt schwer, daraus irgendwelche Lehren abzuleiten. Und es verbietet sich geradezu, in einer solchen Situation hier das Deuteorakel zu geben. Gott liebend und allmächtig zugleich, ist nicht Teil einer Gleichung, mit der sich das Leben irgendwie rational auflösen ließe. Das mag in manchen Fällen anders sein. Da versteht man schon, warum Gebete unerhört bleiben. Nicht einmal hatten die Jünger so eine, ich sag mal, talibaneske Anwandlung. Jesus wurde die Durchreise durch ein samaritanisches Dorf verweigert. Das fanden seine Jungs blöd. Ja, das war für die eine Zumutung, vielleicht auch eine Majestätsbeleidigung. Der Tag war heiß, die Nerven lagen blank und so empfanden sie, wie es einst unter Elia geschah, das Feuer vom Himmel, die korrekte und angemessene Antwort und Reaktion für diese samaritanischen Dumpfbacken sei. Entsprechend schauten sie dann recht sparsam, als Jesus den Kopf schüttelte und das vermutlich, ja, ein bisschen zu überengagiert fand. Ja, und wir schütteln natürlich auch dank unserer Friedenserziehung mit den Kopf und setzen natürlich auf Wandel durch Annäherung. Ja, schon schwieriger und schwieriger verständlich fällt das Nein Jesu auf dem Berg der Verklärung aus. Da waren mit Mose und Elia die Helden der religiösen Vorzeit versammelt. Die Herrlichkeit Gottes überstrahlte in Anwesenheit von Gesetz und Propheten und auch dem leibhaftigen Gottessohn gleichsam in Ultra HD den Berg. Wer kann es den Jüngern da verdecken, dass sie sagen, jetzt schnell die Pausetaste drücken, damit dieser Moment niemals vergeht. Kein Tag so wunderschön wie heute. Oder etwas wörtlicher, lasst uns hier Hütten bauen und diesen unfassbar inspirierenden Moment festhalten. Nicht, wer das bizarr findet, sollte mal in christlichen Gemeinden genauer hinschauen. Haben wir alles auch. Man hat es so schön miteinander, dass man für neue Besucher und deren Perspektive überhaupt gar keinen Sinn hat. Die stören nur. Nicht, wir machen es uns kuschelig hier. Und wen das befremdet, wem das zu viel Nähe ist, dem sagen wir, hau doch ab. Nicht, aber Jesus erinnert sie dran, nee. Das ist hier nur ein kurzer Trailer, nicht wie herrlich es in Gottes Reich einmal sein wird. Vorher haben wir aber noch einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Es gibt noch viel zu tun. Dieser Film kommt erst nach der Auferstehung ins Kino des Lebens. Also es gibt Momente, wo Gott Nein sagt, weil er noch einen größeren Plan verfolgt, weil unser Anliegen vielleicht zerstörerisch ist oder selbstsüchtig, weil es anderen oder uns nicht gut tut oder wir dabei irgendwas lernen sollen. Das macht alles Sinn. Wenn wir einen Gott haben, der seine Geschöpfe liebt, dann wird er wie ein guter Vater bei manchen Wünschen sagen, lass mal lieber sein. Das ist eine Schnapsidee oder ich habe da noch was Besseres für dich. Aber bei dem kranken Kind auf der Intensivstation, was für gute Gründe sollte es dafür geben, das Kind sterben zu lassen und seinen liebenden Eltern dieses Leid zuzumuten? Ich glaube, hier lohnen keine weiteren Spekulationen, weil Jesus selbst ihnen ein Ende setzt. Er berichtet von einem tragischen Gebäudeeinsturz im galiläischen Siloa, bei dem 18 Menschen verschüttet werden. Und er fragt dann, ziemlich provokant, ob diese 18 wohl mehr Dreck am Stecken hatten als beispielsweise die Bürger Jerusalems. Und die von ihm suggerierte Antwort lautet offensichtlich nein. Natürlich nicht, sonst könnte man ja auch beginnen, darüber nachzudenken, warum einerseits der Apostel Paulus durch das Beil eines römischen Henkers starb, der Apostel Johannes dagegen bis ins hohe Alter die Gemeinde von Ephesus leitete. Das wäre Nonsens, das versuchen auseinanderzuklamüsern. Ja, wir kennen solche Tragödien auch, wo unschuldige, gerechte, hochrespektable Menschen zum Teil Furchtbares erleiden mussten. Und es gibt da keine Ursächlichkeit, die dann bei dem Opfer zu suchen wäre. Auch wenn es wohl zum Menschsein gehört, hier immer wieder auch nach diesem Warum zu fragen und sich an derlei Überlegungen mitunter geradezu wund zu grübeln. Die Weisheitsliteratur des Alten Testaments stellt immer wieder die Frage, warum es den sprichwörtlich Gerechten dahinrafft, während der Gesetzlose sich wie die Made im Speck des Lebens erfreut. Die Fragen kennt die Bibel. Diese Welt ist nicht gerecht und sie war es auch noch nie. Und ich habe die Befürchtung, dass nicht alle, die vollmundig Gerechtigkeit fordern, diese auch herstellen, wenn man das, was sie darunter verstehen, umsetzen würde. Ich glaube aber, dass das Gebet für Gerechtigkeit eigentlich jede Form von aufrichtiger Anrufung Gottes ein wichtiger Faktor sein kann, um uns an Gott neu auszurichten. Die Beter im Alten Testament haben Gott auch dafür bestürmt, wenn um sie herum schreiende Ungerechtigkeit geschah. Und sie haben Trost und Ruhe gefunden in einem Gott, den sie als gerecht wussten. Und zugleich hat diese Ausrichtung auf ihn und seinen Willen das geprägt, was Gerechtigkeit für sie bedeutete. In der Klage, indem sie sich an den gerechten Gott in einem ungerechten Umfeld wandten, veränderte sich auch ihr Bewusstsein, auch wenn vielleicht am Ende nicht das Wunschergebnis stand, mit dem sie zum Gebet angetreten waren. Aber das Gebet hatte gewissermaßen unterwegs ihren Willen, ja, man könnte sagen, gereinigt. Sie haben Dinge für sich klargekriegt, sie haben neue Gewissheit und neue Kraft empfangen, um auf dem Weg sicher und standhaft zu gehen, den ihnen Gott zeigt. Vielleicht hat sich die Welt nicht verändert, aber sie selbst haben sich durch dieses Gebet um Gerechtigkeit verändert. Und warum? Weil wir Menschen uns erstaunlicherweise in das verwandeln, was wir lieben. Wir nähern uns dem an, wir werden dem ähnlich. Das für mich eindrücklichste Zeugnis unerhörten Gebetes, also Gebetes, was nicht erhört wurde, gibt Jesus selbst in Gethsemane am Vorabend seiner Kreuzigung. Ich lese diesen Text aus dem Matthäusevangelium. Da kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam, fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Unerhört. Der Gottessohn selbst muss es erleben, dass sein Gebet nicht erfüllt wird. Der bittere Kelch des Kreuzestodes bleibt Jesus nicht erspart, obwohl er seinen Vater mehrfach darum bittet. Selbst die Bitte an seine Freunde um gemeinschaftliche Unterstützung im Gebet trifft auf taube Ohren und schläfrige Geister. Da möchte vielleicht mancher sagen: Ja Mensch, wenn Gott nicht mal seinem eigenen Sohn zuhört, warum sollten wir dann überhaupt noch einen Gedanken daran verschwenden, zu beten? Das ist doch der beste Beweis, dass Gebet nichts bewirkt. Da hatten die Eltern mit dem toten Jungen doch recht. Wenn man es mal pointiert aus Sicht der Eltern sieht, zweimal Gebet, zwei tote Kinder. Schlechte Bilanz, oder? Jetzt sind wir an einem Punkt, wo möglicherweise ein Ratschlag Luthers hilfreich ist. Luther hat gesagt: Es gibt eine ganze Reihe von Facetten von Gott, die reichlich unverständlich, ja bedrohlich sind, weil sie für uns quasi im Dunkeln liegen. Der Tod eines Kindes, die Trennung der Eltern, der Verrat durch einen Menschen, der bisher unser volles Vertrauen genoss. All das kann einen Menschen völlig aus der Bahn werfen, weil sich ja diese Frage stellt: Wo ist Gott jetzt? Ist der verreist? Ist ihm das egal? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Wenn er mich so hängen lässt, ist er entweder nicht allmächtig, konnte also in dem Fall nichts machen, oder er ist böse und willkürlich, vielleicht sogar ein Dämon. Beides zusammen kann doch nicht sein. Wenn er mich liebt und die Macht dazu hätte, hätte er sowas doch nicht zugelassen. Und wenn diese Gedanken kommen, und ich garantiere euch, sie kommen, dann rät Luther, sich auf die lichte, auf die offenbare Seite Gottes zu verlassen und auf Jesus zu schauen. Schau auf den Menschen Jesus und wisse, da geht Gott, da heilt er, da tröstet er, da legt er segnend die Hände auf, da erweckt er zum Leben. Das ist gewiss und das gilt auch für mich und meine Situation. Ich weiß zwar nicht wie, aber Gott weiß das. Und wenn ich Zweifel habe, ob der mich hört, dann halte ich mich an sein Versprechen. Jesus hat doch selbst gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Haut ab, ihr Zweifel und Sorgen. Gebet ist Gebot. Da lohnen die nagenden Zweifel nicht, ob Gott mich hört oder nicht. Er hat uns klar aufgefordert, ihm mit allem in den Ohren zu liegen, was uns am Herzen liegt. Also mache ich das und der Rest ist dann sein Ding. Aber Moment, wir haben doch eben festgestellt, dass selbst bei Jesus das Gebet ungehört bleibt. Tut's das wirklich? Es stimmt, um die Kreuzigung kommt er nicht herum. Jesus geht tatsächlich mit einer Bitte an den Staat, die so nicht erfüllt wird. Er muss den Kelch trinken. Er muss den Weg ans Kreuz gehen. Wir sehen aber auch Folgendes. Er schränkt diese Bitte ein, und zwar im Grunde durch die Vaterunser-Bitte, dein Wille geschehe. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das Spannende an diesem Gebet ist, dass wir sehen, wie der Wille des Vaters im Laufe seiner verschiedenen Gebetsgänge immer mehr an Gewicht bekommt. Und er, man weiß nicht wie, am Ende Gewissheit über den Willen seines Vaters im Himmel erlangt und sich auf diesen Weg in der Folge einlassen kann, weil er seinem Vater zutraut, dass es ein guter Weg, ein notwendiger Weg ist. Ein Weg, der Not wendet. Unsere Not. Er geht ihn ja schließlich für uns. Nicht? Erst heißt es, mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bei der zweiten Formulierung heißt es bereits wesentlich breiter, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und am Ende steht trotz all der entmutigenden Schlafmützigkeit seiner Jünger der Entschluss, let's go, guys. Steht auf, lasst uns gehen. Also wir werden in Gethsemane Zeuge des Ringens Jesu um den Willen seines Vaters. Am Anfang steht der eigene Wunsch, die Angst und die Orientierungslosigkeit. Und am Ende des Gebets steht die Ergebung in das, was er in der Gegenwart Gottes als seinen Weg erkennen kann. Das Gebet Jesu ist ein Zeugnis dafür, dass das Gebet eine orientierende und auch eine reinigende Wirkung haben kann, in der wir unseren Willen an Gott neu ausrichten. Wie so ein Musikinstrument an einer Stimmgabel. Nicht meiner Erfahrung nach kann so ein Prozess durchaus ein Kampf sein, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, wo wir immer wieder die Gegenwart Gottes suchen, sein Wesen in uns aufnehmen, seinen Willen vergegenwärtigen und dann irgendwann merken, ich habe mich verrannt mit meinem eigenen Willen. Ich sitze hier, wie, ihr erinnert euch, Bonhoeffer in Amerika, und weiß doch plötzlich, ich bin hier falsch. Ich werde in Deutschland gebraucht. Es ist zwar schön und gemütlich hier und es wäre auch super, hier so als Dozent in Amerika, in New York zu sein, aber Gott will mich dort, wo ich meinen Leuten beistehen kann. Steht auf, lasst uns gehen. Und er hört dieses Gebet, nicht wahr? Es reinigt und klärt unsere Gedanken. Es macht uns gleichsam stimmig für Gottes Stimme, seinen Willen. Und ist selbst dann zutiefst wirksam, wenn sich am Ende nicht unser ursprünglicher Plan erfüllt, sondern unser Wille sich in den Willen Gottes fügt, in seinen größeren Plan. Und was wir hier gerade bedenken, das ist keine mathematische Gleichung, keine Weltharmonisierungsformel. Wir sehen auch am Kreuz keine Erklärung für das Leid der Welt, sondern dass Jesus in die Klage einstimmt, die auch die Eltern des toten Jungen gefühlt haben mögen, ohne sie in dieser Weise adressieren zu können. Nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch wir haben möglicherweise genau solche Momente erlebt, wo wir in unseren Lebensumständen alles hätten erkennen können, aber sicherlich nicht einen Gott, der gerade jetzt, wo wir ihn so dringend brauchen, an unserer Seite steht. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht dennoch da ist. Und da hilft mir dieser Blick auf Jesus. Am Kreuz erkennen wir es sicher deutlicher als irgendwo sonst. Es gibt keine Korrelation zwischen Gottes Wohlwollen und unserem Wohlleben. Du kannst weder an dem Maß an empfundenem Lebensglück die Gegenwart Gottes und seinen Segen ablesen, noch lässt die Realität von Leid in deinem Leben Rückschlüsse darauf zu, dass Gott sich wohl von dir abgewendet haben muss. Nicht am Kreuz wird das ganz klar. Obwohl der Sohn sterben muss, obwohl er die verabscheuungswürdigste Hinrichtung zu erleiden hat, die die Antike zu bieten hat, obwohl die Beweggründe für diese Kreuzigung wohl nicht anders als ein Justizmord zu werten sind, obwohl daran für uns überhaupt nichts Gutes, Sinn oder Hoffnungsstiftendes zu finden ist, sondern sich vielmehr die Erde verdunkelt und der Maßstab für das, was heilig ist, mit dem Tempelvorhang zerreißt. Dennoch ist es dann am Ende nicht unsere Wirklichkeitsdeutung, mit der wir uns das Leben schön saufen, sondern es ist Gott selbst, der auf krummen Linien gerade zu schreiben weiß, der das Todesurteil und die Lesart der Welt einfach durchstreicht und sagt, von wegen Gotteslästerung, es spricht nur einer recht von Gott, Jesus. Was sagt ihr, er soll sterben? Nee, er soll leben. Frohe Ostern. Auferstehung ist angesagt. Und für alle anderen heißt es, was wisst ihr schon vom Licht, ihr Maulwürfe? 6 Sätzen. Nicht unerhört, oder? Erst das scheinbar unerhörte Gebet in Gethsemane und dann der unerhörte Gott. Unser Gott. Lasst uns dran denken, wenn wir demnächst mit unerhörtem Gebet zu kämpfen haben. Lasst uns dann aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.